NDR1 Welle Nord. Zur Sache.
Dass eine entsprechende E-Mail eingegangen sei. Darin habe der Verfasser aber keine Hinweise gegeben, mit denen die Anschläge hätten verhindert werden können, so Premierministerin Ardern. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 50 gestiegen.
Bei einem Wirbelsturm sind in Simbabwe und Mosambik mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. In Simbabwe wurde nach Angaben eines Abgeordneten der am schwersten betroffenen Region im Osten des afrikanischen Landes bis heute 65 Todesopfer geborgen, nachdem Überschwemmungen mehr als 100 Häuser fortgerissen hatten und Erdrutsche niedergegangen waren. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes ist die 500.000 Einwohner zählende Stadt Beira in Zentralmosambik weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Ein betrunkener Fahrgast hat in einem ICE von Frankfurt nach Paris den Lokführer attackiert und einen Stopp erzwungen. Wie die Bundespolizei mitteilte, musste der Zug heute Morgen außerplanmäßig in der Nähe von Frankfurt halten. Der 30 Jahre alte Betrunkene hatte nach Auskunft von Reisenden mit einem Feuerlöscher die Glasscheibe der Fahrerkabine eingeschlagen und den Lokführer aufgefordert, das Tempo zu drosseln. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die 220 Fahrgäste mussten mit einem Ersatzlokführer nach Frankfurt zurückkehren und ihre Reise mit anderen Zügen fortsetzen. Der Betrunkene konnte festgenommen werden. Insgesamt kam es bei 18 Zügen zu Verspätungen. Dreimaliges Sirenenheulen hat gestern Abend im Kreis Herzogtum Lauenburg viele Menschen verunsichert. Wie die Leitstelle heute mitteilte, gab es kurz nach 19 Uhr dreimal den aufheulenden Ton aller Sirenen im Kreis. Zahlreiche Menschen riefen daraufhin Polizei und Feuerwehr an. Von offizieller Seite war der Alarm laut Polizei nicht ausgelöst worden. Warum das Signal zu hören war, ist noch immer unklar. Eine Wartungsfirma ist dabei, den Vorfall zu untersuchen. In der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt Nürnberg mit 1:0 besiegt. Zuvor hatte Werder Bremen in Leverkusen mit 3:1 gewonnen. Eben gerade hat die Partie Bayern München gegen Mainz begonnen und es steht bereits 1:0.
Um ganz genau 6:04 A7 Hannover Richtung Hamburg. Zwischen Waltershof und dem Elbtunnel sind wegen Bauarbeiten nur 2 Spuren frei. Dadurch 4 Kilometer Stau ab Hausbruch und eine Meldung für ganz Schleswig-Holstein. Hier können einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte beachten Sie die Anzeigetafeln vor Ort. Heute Abend geht's mit diesem Sonne-Wolken-Graupelschauer-Mix weiter und auch heute Nacht ziehen immer wieder Regenschauer durch, dann so bei 5 bis 3 Grad. Es bleibt auch nachts stürmisch, an der See Gefahr von Sturmböen. Morgen starten wir ganz ähnlich wie heute in die Woche mit so einem Wechsel aus allem, was das Wetter zu bieten hat. Zum Nachmittag hin lassen die Schauer dann allmählich nach, dann kommt auch mal die Sonne raus, vor allem in Nordfriesland. Das Ganze bei 7 bis 9 Grad. Es bleibt weiter stürmisch. Der Wettertrend. Dienstag gibt es dann tatsächlich mal wieder mehr Sonne zu sehen. An der Elbe bleibt es allerdings noch am längsten grau. Da sind dann auch noch Schauer dabei, sonst meist trocken am Dienstag bei 7 bis 10 Grad. Und Mittwoch, ja, ich möchte es kaum sagen, aber da macht sich die Sonne schon wieder rar. Zuhören, vorlesen, singen, beim Basteln helfen, trösten, Pflaster kleben, dazu noch gezielt fördern, zum Beispiel Sprache und Motorik, gleichzeitig noch beibringen, was man darf, was man lieber lässt, wenn man mit anderen Kindern spielt, wann man sich entschuldigt und wie man überhaupt Schnürsenkel zukriegt. Außerdem noch zeigen, wie man die Gabel richtig hält, wie die Zahnpasta auf der Bürste bleibt. Immer gute Laune haben und gegen alle Kinderkeime möglichst immun sein. Wer in einer Kita arbeitet, der muss ein Allround-Talent sein und hat große Verantwortung für unsere Kleinsten. Ja, und gute Arbeit im Sinne unserer Kinder kann nur leisten, wer gut ausgebildet ist, wer vernünftig bezahlt wird, wenn die Rahmenbedingungen allgemein stimmen und Chef oder Chefin auch genug Zeit hat zum Chef sein. Was eben zu einer Kindergartenleitung dazugehört. Das alles im Idealfall zum Nulltarif für die Eltern. Kann das überhaupt klappen? Nach langen Beratungen in großen und kleinen Runden unter Einbeziehung aller Beteiligten hat die Landesregierung jetzt einen Plan. Einen Plan, wie die Kindergartenlandschaft im Land reformiert werden kann. Was der genau vorsieht, das hat Familienminister Gaag diese Woche vorgestellt. Und wir fragen deshalb heute Abend in zur Sache, die Kita-Reform, ist das der große Wurf für die Kleinen? Ich freue mich sehr, dass der Minister selbst heute Abend einer meiner Gäste ist. Herzlich willkommen, Heiner Gaag.
Schönen guten Abend, Frau Haßmann.
Für Fragen zum Kindergartenalltag sind heute Abend hier im Studio die Leiterin des kommunalen Kindergartens Aukrug, Heike Staben-Söth. Hallo.
Hallo, Frau Aßmann.
Und Ihre Stellvertreterin, Annette Gerdes-Orschelig. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Aßmann.
Und im Namen der Eltern spricht Axel Briege, der Landeselternvertreter. Guten Abend, Herr Briege.
Guten Abend, Frau Aßmann.
Sie können sich auch gerne an unserer Diskussion beteiligen. Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an zursache@wellenord.de. Die eine oder andere Mail haben wir auch schon bekommen. Kümmern wir uns drum im Laufe der Sendung. Und wenn Sie auch schreiben, wissen wir, was Ihnen dazu unter den Nägeln brennt. Wir legen gleich los. Ich bin Michael Aßmann. Einen schönen Sonntagabend. Die Kita-Reform, großer Wurf für die Kleinen. Darüber sprechen wir heute Abend 2 Stunden lang in zur Sache. Ich denke, bevor wir uns angucken, wo die Reise denn hingehen soll, schauen wir erstmal auf den Ist-Zustand. Also wie steht es um die personelle Ausstattung der Kindergärten? An welcher Stelle genau ist mehr Qualität gefragt? Wie sieht die aus? Im Studio sind neben dem zuständigen Familienminister und dem Landeselternvertreter auch 2 Frauen vom Fach. Heike Staben-Söth leitet den Kindergarten in Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Annette Gerdes-Orschelig unterstützt Sie dabei. Frau Staben-Söth, Stand jetzt haben Sie rund 180 Kinder in dem kommunalen Kindergarten in Aukrug. Das sind 12 Gruppen. Da ist, kann man sagen, so pauschal alles dabei. Also von der Krippe, Gruppen für die ganz Kleinen, es gibt eine Waldgruppe, es gibt Nachmittagsgruppen, die im Hort dann betreut werden. Ich glaube, eine 13. Gruppe ist in Planung, sagten Sie im Vorgespräch. Wo drückt denn der Schuh im Alltag für Sie am meisten?
Ja, danke für das Wort. Also bei uns ist es wirklich so, wir haben 12 Gruppen. Im Aukrug werden die Kinder vom 1. bis 10. Lebensjahr in unserem Haus betreut. Das ist eine durchgängige Betreuung. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir sind eine kommunale Einrichtung und ich denke, wie in vielen Kitas ist bei uns der Personalmangel, also der Fachkraftmangel, komplett angekommen. Des Weiteren sind die Gruppen immer noch nicht in der Größe vorhanden, wie wir sie uns wünschen, denn 20 sollte die Höchstgrenze sein. Und wir haben.
Das heißt, die Gruppen sind größer bei.
Ja, sie können durchaus ja noch größer gemacht werden, dadurch, dass man Sondergenehmigungen einholt, in Absprache mit dem Kita-Beirat. Und ansonsten geht es uns natürlich auch um den Raum als dritten Erzieher und um Verfügungszeiten, die wir dringend brauchen, um gute Arbeit leisten zu können.
Haben Sie jetzt schon eine Menge Punkte angesprochen. Gott sei Dank haben wir 2 Stunden Zeit, um die alle noch einzeln abzuarbeiten. Eins der großen Ziele der Kita-Reform ist mehr Qualität. Die soll in erster Linie eben durch mehr Personal, klang ja gerade an, erreicht werden. Die Rede ist generell von 2 Erziehern pro Gruppe. Bislang sind es oft nur 1,5 Erzieher. Ist diese Erhöhung von 1,5 auf 2 pro Gruppe, ist das jetzt der große Wurf?
Also für uns im Haus nicht, da wir 2,0 Erzieher vorhalten. Nur im Hort haben wir weniger. Also von daher ist das für uns gelebter Alltag, der uns aber trotzdem an die Grenzen bringt. Und wir sind eher, die Tendenzen gehen eher dorthin, 2,5. Und das unterstützt auch die Bertelsmann Stiftung und sagt, um wirklich hohe Qualität gewährleisten zu können, wäre das der Satz, der dann auch vorhanden sein sollte. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon der Unterschied zu 1,5 gravierend. Das muss ich sagen und erhöht Qualität.
Herr Gag, vielleicht kann ich da gerade einmal kurz schon mal einhaken. Also ist die Erhöhung auf 2 ja nicht unbedingt für alle ein Riesengewinn.
Es ist ein Mindeststandard. Das Land definiert zum ersten Mal einen Mindeststandard, was den sogenannten Fachkraft-Kind-Schlüssel, also Erzieherin zu Kind, bedeutet. Und überall dort, wo dieser heute schon erfüllt wird, gibt es ja trotzdem zusätzliches Geld. Und die Kommunen sind oder wären frei in ihrer Entscheidung, mit den entsprechenden Landesmitteln zusätzlich in Qualität zu investieren. Also es ist nicht so, dass das Land eine Kita-Reform auf den Weg bringt und damit in Verbindung setzt, Qualitätsstandards abzusenken, sondern im Gegenteil, wir setzen einen Mindeststandard, weil der aus meiner Sicht dringend erforderlich ist. Denn im Durchschnitt, im Landesdurchschnitt, haben wir eben die Verhältnisse wie in Aukrug noch nicht, sondern um und bei 1,5 Fachkräften.
Also kann sich schon glücklich schätzen, wer jetzt sowas hat, diesen Betreuungsschlüssel. In der Runde bei uns sitzt auch Axel Briege. Er hat mehr als ein Jahr lang mitverhandelt bei den Gesprächen zwischen allen Beteiligten der Kita-Reform als Landeselternvertreter. Herr Briege, Sie haben selbst 3 Kinder. Was ist denn Ihr Ansporn, sich da so intensiv, und das ist ja schon eine Menge Zeit, die dabei drauf geht, da reinzuhängen und zu engagieren? Ist da bei der Betreuung Ihrer Kinder so viel schiefgelaufen, dass Sie gesagt haben, jetzt mache ich selber was?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind sehr zufrieden mit der Betreuung unserer Kinder im Kindergarten. Wir hatten sie vorher auch in der Tagespflege, dort waren wir auch sehr zufrieden. Wir haben aber auch auf dem Weg dorthin einige Hürden meistern müssen. So hat die Bürgermeisterin zum Beispiel zu meiner Frau gesagt, was soll das eigentlich mit dem Kindergarten? Bleib doch zu Hause, machen die anderen doch auch. Das sind dann natürlich Aussprachen, wo man zornig wird. Und uns ist so viel Hilfe zuteil geworden über das Kreisjugendamt in Rendsburg und auch über das Sozialministerium in Kiel, dass wir das relativ zügig durchgesetzt haben. Aber ich habe noch in der Gemeindevertretersitzung, wo unser Platz besprochen wurde, erlebt, wie einer anderen Mutter, die 19 Jahre alt war und zwei Kinder hatte, einfach nur lapidar gesagt wurde, nein, wir haben keinen Kindergartenplatz für dein vierjähriges Kind. Okay, das hatte ich dann gar auch schon mal, das hat mich so beschämt, dass ich da nicht eingespritten bin, dass ich da seitdem irgendwie versuche, auch für andere was zu tun.
Hut ab. Herr Gag, ich wollte noch mal fragen, Sie als Familienminister, der diese Reform angeschoben hat, Sie sind ja von Ihren Ministerkollegen, habe ich gelesen, ja müde oder mitleidig belächelt worden, als Sie gesagt haben, ich hole die alle zusammen an einen Tisch, die Elternvertreter, die Kommunen und dann wird das schon. Ja, wie anstrengend war das tatsächlich? Würden Sie es noch mal machen?
Ja, letzte Antwort auf die letzte Frage. Ja, ich würde es wieder machen. Es war sehr anstrengend bislang. Der Prozess ist ja nicht zu Ende. Wir haben ja nicht Eckpunkte vorgestellt und gesagt, so, das war's jetzt. Jetzt schreiben wir im stillen Kämmerchen einen Gesetzentwurf. Wir werden dieses Format fortsetzen. Es ist richtig, es gab kaum eine Kollegin, kaum einen Länderkollegen, der nicht gelächelt hat und die einen haben gesagt, ihr holt die Eltern an einen Tisch. Ich habe gedacht, ihr wollt noch in diesem Jahrhundert eine Reform. Die anderen haben gesagt, wenn ihr die Kommunen an einen Tisch holt, wird das nie was. Ja, es ist schwierig, es ist sehr schwierig, es ist auch anstrengend, aber am Ende machen wir eine Reform, die soll aus meiner Sicht vor allem für die Eltern und die Kinder da sein, dass in Zukunft wirklich gleichwertige Lebensverhältnisse in Schleswig-Holstein beispielsweise herrschen. Wir haben ja Kita-Gebühren. Wenn Sie in den Hamburger Rand gehen, da finden Sie Gemeinden, da gibt's Kita-Gebühren für den Elementarbereich, also für die über Dreijährigen, von über 700 Euro im Monat. Und ich habe mit jungen Frauen gesprochen, die gesagt haben, sie haben einen Halbtagsjob, ausschließlich, damit sie die Kita-Gebühren bezahlen können. Und das kann's nicht sein. Und deswegen würde ich wieder alle an einen Tisch holen, weil ich glaube, bei so viel unterschiedlichen Interessen, die es auch nach wie vor gibt, ist es wichtig, dass jeder ein Gefühl und ein Gespür für den anderen bekommt. Das ist auch so ein bisschen Jamaika-Feeling, dass man wirklich sich zwingt, sich in den anderen hineinzuversetzen und vernünftige Kompromisse zu finden.
Okay, was kommt auf die Kindergärten zu? Woher soll das nötige Personal kommen? Wie sieht's wirklich mit der Finanzierung aus? Auf welchem Batzen bleiben die Kommunen sitzen? Das und mehr besprechen wir heute Abend hier in Zur Sache. Ihre Meinung zu dem Thema interessiert uns natürlich auch. Schicken Sie uns eine Mail an zursache@ndr.de oder benutzen Sie das Mailformular auf ndr.de/sh. Die Kita-Reform ist unser Thema heute in Zur Sache. Die große Frage, über die wir heute Abend diskutieren wollen, ist diese Reform der große Wurf für die Kleinen? Einer der wesentlichen Punkte dieser gesamten Reform ist das Ziel, die Kosten für die Eltern überschaubar zu halten und gerechter zu machen. Unbestritten ist, dass es zurzeit einen wahren Gebührendschungel im Land gibt, je nachdem, wo Eltern wohnen, in welchem Kreis oder, Herr Gag hat es eben schon angesprochen, am Hamburger Rand, können da schon mal locker ein paar hundert Euro Unterschied sein in den Betreuungskosten. Damit soll Schluss sein, es kommt der Deckel, also ein Maximalbetrag. Das soll ein erster Schritt sein. Mittelfristig hat die Landesregierung ja sogar das Ziel, dass die Kinderbetreuung komplett kostenfrei werden soll. Stand jetzt kostet so mit eine der teuersten denkbaren Varianten in Zukunft 288 Euro pro Monat. Das müssten Eltern bezahlen, die ihr unter dreijähriges Kind ganztags, in dem Fall werden da 8 Stunden angesetzt, in der Krippe anmelden. Ein halber Tag kostet in demselben Bereich also U380 Euro. Ist das Kind älter, kostet ein Ganztagesplatz maximal 233 Euro im Monat und 145 Euro zahlen Eltern für das Kind maximal, wenn es älter ist als 3 und einen halben Tag im Kindergarten verbringt. Diese Sätze sollen eben für ganz Schleswig-Holstein gelten. Bei uns ist Landeselternvertreter Axel Briege. Ist dieser Deckel wirklich der wichtigste Punkt an der Reform, Herr Briege?
Nein, der Deckel ist nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit wird auch nur dann erzielt, wenn wir diejenigen, die weniger Geld haben, überdimensional fördern. Wenn alle den gleichen Deckel kriegen, werden natürlich die, die finanziell besser gestellt sind, prozentual besser gestellt auch. Und es ist wichtig, dass wir auch den Fokus darauf richten, welche Kinder haben überhaupt noch keinen Kindergartenplatz. Aber wir halten uns sehr zurück mit einer Bewertung dieses Deckels. Es ist noch nicht das Wahlversprechen erreicht. Wir werden das nachrechnen. Wir werden das auch im Kontext zur Sozialstaffel einmal noch bewerten. Und dann am Ende, wenn wir damit fertig sind, ich denke mal, wir werden noch ungefähr einen Monat brauchen, dann werden wir sagen, wir sind zufrieden oder wir sind nicht zufrieden.
Also der Bleistift ist gespitzt und so eine leichte Warnung in Richtung Familienminister Gag ausgesprochen. Da wird schon nachgerechnet, Herr Gag. Ist das wirklich gerecht oder werden nur die Eltern entlastet, die bis jetzt besonders tief in die Tasche greifen mussten?
Also selbstverständlich werden mit dem landesweiten Höchstbeitrag Eltern deutlich entlastet, die bislang für einen Krippenplatz über 800 Euro bezahlen mussten oder auch für einen Platz im Elementarbereich 600, 700 oder 750 Euro. Das ist aber aus meiner Sicht fair. Es ist vollkommen unfair und es hat mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Schleswig-Holstein nichts zu tun, wenn ich in einer Stadt 150 Euro für denselben Platz wie 30 Kilometer entfernt bezahlen muss. Deswegen ist der Deckel auch nur ein erster Schritt. Wir haben bestimmte Vereinbarungen getroffen. Wir haben beispielsweise den Halbtag als 5-Stunden-Halbtag definiert, weil wir gesagt haben, Kinder müssen gebracht werden, Kinder müssen abgeholt werden mit einem 4-stündigen
Braucht
Halbtag.
Braucht man gar nicht zur Arbeit zu gehen.
Genau, da lachen einen zu Recht viele Mütter und Väter einfach aus. Und wichtig ist mir nochmal zu sagen, dieser Deckel ist eine maximale Höchstgrenze der Belastung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Land, aber auch den Kommunen, wir es schaffen müssen, in den nächsten Jahren diesen Deckel weiter abzusenken, dass wir es gemeinsam schaffen, in der nächsten Legislaturperiode beispielsweise tatsächlich diesen Deckel auf Null zu setzen. Das ist politisches Ziel fast aller demokratischen Parteien hier in Schleswig-Holstein und das muss auch das Ziel bleiben. Wir schaffen jetzt aber systematisch die Voraussetzungen dafür und die gab es bisher in Schleswig-Holstein nicht.
Finanzierung ist ein Punkt, kommen wir im Laufe der Sendung noch genauer drauf zu sprechen. Ich würde noch mal gerne nachfragen, weil der Landeselternvertreter Herr Briege sagte, warum nicht eine Sozialstaffelung, glaube ich, wenn das das Wort war, was Sie benutzt haben. Also das klingt für mich auch erstmal logisch, dass man sagt, warum gucken wir uns nicht einfach das gemeinsame Einkommen vielleicht der Eltern an und sagen, okay, wem man mehr zumuten kann, der zahlt mehr und wer nicht so viel zahlen kann, der zahlt eben weniger. Das könnte man ja auch als gerecht bezeichnen.
Also zunächst mal ist es so, dass ab dem 1.8.2019 Bezieher von Transfereinkommen, also ALG-II-Empfänger beispielsweise, Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, gar keinen Kita-Beitrag mehr bezahlen müssen durch neues Bundesrecht. Zum Zweiten werden wir in unserer nächsten großen Runde auch mit den Landeselternvertretern und den Kommunen über die Ausgestaltung einer Sozialstaffel und oder auch einer Geschwisterermäßigung im neuen System diskutieren. Das ist vollkommen klar. Drittens möchte ich nicht, dass der Kita-Beitrag sozusagen zu einer neuen Steuer wird, sondern ich möchte ein faires System übers ganze Land. Ich möchte gleichwertige Lebensverhältnisse erreichen und dafür haben wir, glaube ich, jetzt einen guten ersten Aufschlag gemacht.
Bislang gibt es das Kita-Geld der Vorgängerregierung. Per Gießkanne kann man sagen 100 Euro an jede Familie. Dazu hat uns auch schon ein Kommentar erreicht auf unserer ndr.de-Seite. Ein Andreas hat da geschrieben, klasse Entlastung. Ich sehe mich jetzt schon 100 Euro mehr durch den Wegfall des Kita-Geldes zahlen. Naja, irgendwann sind wieder Wahlen. Haben Sie das durchgerechnet bei dem Modell, ob da manche sogar schlechter gestellt werden, wenn 100 Euro, die es bis jetzt pauschal gab, wegfallen?
Also das Kita-Geld oder das richtiger ist es ja ist ein Krippengeld. Das gibt es für die ersten beiden Krippenjahre, für die beiden Krippenjahre 2 und 3, U2 und U3, in Höhe von 100 Euro. Als das Krippengeld eingeführt wurde in der letzten Legislaturperiode, haben viele Gemeinden zunächst mal dadurch darauf reagiert, indem sie schlicht und ergreifend die Beiträge um bis zu 100 Euro pro Monat erhöht haben. Insofern hat die jetzige Jamaika-Koalition gesagt, das ist eben gerade kein taugliches Mittel, um die Eltern flächendeckend zu entlasten. Es mag im ein oder anderen Fall tatsächlich dazu kommen, dass Eltern, die ihr Kind im letzten Krippenjahr haben, im Zweifel in der U3-Betreuung etwas mehr bezahlen müssen. Allerdings werden sie dann im Ü3-Bereich durch das neue Modell entsprechend entlastet.
Also insofern muss man das langfristig sozusagen sehen, über die gesamte Zeit.
Langfristig, wenn sie es über 5 Jahre sehen, werden Eltern nach dem neuen Modell insgesamt in einer 5-jährigen Betreuungskarriere sozusagen ihres Kindes um 4.392 Euro entlastet. Wenn Sie nur den Entlastungseffekt des bisherigen Krippengeldes dagegen rechnen, der beträgt exakt 2.400 Euro.
Ich frage noch mal kurz an die Kindergarten-Augruck-Vertreterin hier in der Runde. Wie sind die Erfahrungen? Ist das ein Thema für die Eltern, diese Gebühren? Kommen da schon viele Nachfragen und wie sind die Reaktionen?
Oh ja, also das können wir nur bestätigen. Bei uns ist das ein heftig diskutiertes Thema, das auch viele Eltern in Sorge versetzt, einfach weil, das ist auch die Rückmeldung, dass gerade die Frauen doch überlegen, gehe ich jetzt arbeiten oder nicht. Das ist immer ein Aspekt, der uns auch häufig genannt wird. Zum anderen ist bei uns die Situation, durch den Wegfall des Krippengeldes werden Vergünstigungen eintreten. Das ist ganz klar bei uns, bei unseren Sätzen. Und von daher glaube ich, Gebühren sind natürlich immer ein Thema, das die ganze Familie betrifft, denn es geht letztendlich um den Lebensstandard, den Lebensunterhalt und häufig ist der auch berechnet und muss kalkuliert werden.
Wir kommen gleich zur Frage nach der Qualität in den Kindergärten. Geht es dabei eigentlich wirklich rein um die Frage nach genügend Personal? Ein Thema hier in zur Sache. 18.32 Uhr, kurz nach 6:30. A7 Hannover Richtung Hamburg. Zwischen Hamburg-Waltershof und dem Elbtunnel sind wegen Bauarbeiten zwei Spuren nur frei. Dadurch 5 Kilometer Stau immer noch ab Heimfeld. Eine Meldung für Hamburg. Wegen des Wasserstandes der Elbe besteht die Gefahr, dass die tiefer gelegenen Parkplätze am St. Pauli Fischmarkt, Neumühlen, Övelgönne und Zollenspieker überspült werden. Fahrzeugführer werden dringend gebeten, ihre dort abgestellten Fahrzeuge zu entfernen. Und eine Meldung noch für Schleswig-Holstein. Es ist weiter stürmisch, deshalb können einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Achten Sie bitte auf die Anzeigetafeln vor Ort und kommen Sie alle gut und sicher an Ihr Ziel. Zum Wetter. Der Sonntag endet heute so durchwachsen, wie es tagsüber auch war. In der Nacht sind weiter Schauer möglich bei 5 bis 3 Grad und starkem bis stürmischem Wind. Morgen fühlt sich dann es erstmal vom Wetter her an so ein bisschen wie die Wiederholung von heute. Mal freundlich, mal aber auch Regen oder Graupelschauer. Schauer und sogar Gewitter können dabei sein. Maximal 9 Grad kriegen wir morgen. Der Wind pustet weiter ganz ordentlich. Er dreht auf Nordwest. An der Nordsee sind schwere Sturmböen möglich. Der Blick noch zum Wettertrend. Dienstag, kurze Regenpause, immerhin. Da ist auch gar nicht mal so wenig Sonne dabei. An der Elbe noch restliche Schauer, sonst meist trocken bei 7 bis 10 Grad. Ist wie gesagt nur eine kurze Regenpause. Am Mittwoch wird es schon wieder schietig, meist grau mit etwas Regen, dafür ein Hauch wärmer mit bis zu 12 Grad. Sie hören zur Sache am Sonntagabend. Heute mit der Frage, ist die Kita-Reform der große Wurf für die Kleinen? Geplant ist in einem ersten Schritt, die Beiträge, die Eltern zahlen müssen, zu deckeln. Haben wir drüber gesprochen gerade. Mittelfristig soll es gar nichts mehr kosten, Kinder im Kindergarten betreuen zu lassen. Dazu steht in einer Studie der Bertelsmann Stiftung, dem politischen Versprechen der Beitragsfreiheit fehlt die finanzielle Substanz. Aktuell ist zu befürchten, dass die Qualität auf der Strecke bleibt. Dabei soll ja genau das Gegenteil passieren. Die Qualität in der frühkindlichen Bildung soll besser werden. Darum geht's gleich unter anderem hier. Ich bin Michaela Aßmann und wenn Sie Ihre Meinung zum Thema loswerden wollen oder Ihre Erfahrung mit uns teilen möchten, dann her mit der Mail an zursache@wellenord.de. Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. Wir fragen heute, ist die Kita-Reform der große Wurf für die Kleinen? Neben dem Deckel für Eltern ist höhere Qualität ein erklärtes Ziel der Kita-Reform. Und diese Qualität ist nur zu gewährleisten mit mehr Personal. In Zukunft soll der Personalschlüssel angehoben werden, heißt von jetzt 1,5 auf 2 Erzieher in den Elementargruppen. Und die Gruppen sollen auch nach Möglichkeit maximal 20 Kinder groß sein. Wir hören mal, was Michael Selk, der stellvertretende Vorsitzende der Wohlfahrtsverbände, dazu sagt.
Zum einen gibt es zurzeit Kommunen, die über Standard finanzieren. Standard ergibt sich aus dem Kita-Gesetz. Da haben wir zum Beispiel die Elementargruppe, 1,5 Kräfte pro Gruppe, ist dort festgeschrieben. Die wird jetzt erhöht auf 2. Es gibt aber schon relativ viele Städte und Gemeinden, die bereits für die Elementargruppen 2 Stellen bezahlen. Und da ist keine Qualitätsverbesserung spürbar in diesen Städten.
Ja, Herr Minister Gark, da müssen Sie bei den Wohlfahrtsverbänden wohl noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, oder? Höre ich das richtig raus bei Herrn Selk?
Also mir ist besonders wichtig, die Eltern zu überzeugen. Und die Qualitätsmaßnahmen, die wir mit den Eckpunkten vorgestellt haben, beschränken sich ja nicht nur auf die Anhebung des Betreuungsschlüssels, sondern wir setzen Mindeststandards bei den Räumlichkeiten. Wir setzen zum ersten Mal Mindeststandards bei den Leitungsfreistellungen. Wir setzen Mindeststandards bei den Verfügungszeiten für die Erzieherinnen und Erzieher. Und die Wohlfahrtsverbände versuche ich jedenfalls dadurch zu überzeugen, dass es sich hierbei um Mindeststandards handelt. Und das Raffinierte an unserem neuen Kostenmodell, an der sogenannten Referenz-Kita, für die das sogenannte Standardqualitätskostenmodell gilt, da ist ja, dass auch diejenigen Gemeinden und Städte, die heute schon diese Qualität finanzieren oder möglicherweise sogar drüber liegen, auch die erhalten ja Landesgeld aus Ausgleich. Das heißt, die sind in der Lage, das freie Geld für noch höhere Qualitätsstandards einzusetzen und sind dazu auch eingeladen. Aber es gab noch nie diese Mindeststandardsetzung, so wie wir sie heute vornehmen. Und die halte ich für dringend erforderlich, weil es auch viel mit Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher hat. Mir nutzt doch die schönste Kita auf dem Papier nichts, wenn ich nicht engagierte, hochmotivierte Erzieherinnen und Erzieher habe und deren Arbeitsbedingungen, an denen muss ich spürbar etwas verbessern. Und dafür setzt das Land jetzt erstmals Mindeststandards in all den von mir genannten Bereichen. Und ich glaube, dass das ein notwendiger und ein richtiger Schritt ist.
Was ist mit dieser Referenzkita, also dieser Modellkita, die Sie sich da so ausgerechnet haben, auf sich hat? Da kommen wir noch drauf. Ich würde gerne mal die Mail vorlesen von Diana Gruno aus Ahrensburg. Sie schreibt, sie ist Erzieherin im Elementarbereich. Gesagt dann, es ist grundsätzlich gut, den Personalschlüssel zu erhöhen, jedoch ist die Grundproblematik einer guten Entwicklungsförderung der Kinder damit nicht gelöst. Meiner Meinung nach sollte die Kinderanzahl pro Gruppe stark reduziert werden, um die Stressbelastung der Kinder zu reduzieren. Ich füge hinzu vielleicht auch die der Erzieher, sodass man den Kindern eine gesunde Entwicklung ermöglichen kann. Außerdem sollte man die gesetzlichen Richtlinien der Raumgröße bedenken, ändern und auch einhalten. Ein kleiner Gruppenraum mit zu vielen Kindern und Kitas ohne Schlaf- und Bewegungsräume stehen einer gesunden Entwicklung entgegen. Sie nicken. Steht alles drin?
Hat sie recht. Wir setzen räumliche Qualitätsstandards, also räumliche Mindeststandards und vor allem machen wir Schluss damit, dass es Gruppenvergrößerung von bis auf 25 Kinder gibt. Das wird es nicht mehr geben in Zukunft.
Da frage ich doch direkt mal nach beim Kindergarten, bei den Vertreterinnen Annette Gerdes-Oschuk. Ist das wirklich so ein großes Thema, so ein Riesenunterschied, ob 20, 22 oder 25?
Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Das ist ein Riesenunterschied, ob zwei Kinder mehr da sind oder nicht da sind. Alleine vom Geräuschpegel her, der nicht nur für uns anstrengend ist, sondern auch für die Kinder sehr anstrengend ist. Und man geht dann mittags um 12, wenn man zum Beispiel Feierabend hat, schon sehr geschafft heraus. Und das merkt man auch bei den Kindern. Die sind sie sind satt in dem Grund, im Grunde genommen, weil es einfach so laut war. Und dann ist es eben auch wichtig, diese Verfügungszeiten für die Erzieher zu haben, um so einen Vormittag nachzubereiten, aber so einen Vormittag vorzubereiten, Dokumentationen, Elterngespräche vorzubereiten und nicht immer diese Eile im Nacken zu haben und alles, und alles ist nebenbei nur zu machen, eigentlich während der Gruppenarbeit vielleicht noch, sondern dass man wirklich in Ruhe sich zurückziehen kann.
Jetzt ist ja die Frage, im Kindergarten Aukrug haben wir vorhin schon gesagt, ist es der glückliche Fall, dass der Personalschlüssel schon bei 2,0 ist. Jetzt sagt er ja gerade, das ist ja jetzt nicht so, dass dann die Kommunen plötzlich das Geld nicht mehr zahlen, wenn das schon so ist, sondern könnte man ja vielleicht noch so ein Goodie irgendwie bei rausschlagen. Ist das realistisch?
Im Moment halte ich das für unrealistisch, aus meinen Erfahrungen. Also wir sind schon mit unserer Kommune wirklich immer im regelmäßigen Austausch und die Kommune hält bei uns, finde ich, auch hohe Qualität vor. Es wäre wünschenswert, aber natürlich kennen wir auch die kommunalen Träger und dort das Kostenvolumen, das sie übernehmen. Und es ist wieder eine Phase der Aushandlung dann natürlich notwendig und man muss seine Kriterien sammeln. Im Moment sehe ich das nicht, da uns eigentlich immer entgegenschlägt, auch im Alltag, das Personal ist zu teuer, die Kosten sind zu hoch und wir schon manchmal denken, mein Gott, was verdienen wir eigentlich, dass das so ankommt? wir dann eher damit rechnen, dass der Anteil der Kommunen sich eher absenkt.
Okay, also dass am Ende nicht viel bei rumkommt dann sozusagen für
das
die.
Das würde ich jetzt so, also wie gesagt, wir befinden uns in einer Kita, wo schon viele Standards gesetzt sind, aber es wäre natürlich wünschenswert und ich kann jetzt natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber wir haben unsere Erfahrung gesammelt.
Neben dem Personal, was nötig ist, was wäre dann, würde auf Ihrer Wunschliste so ganz oben stehen, was man vielleicht anschaffen, verbessern könnte?
In der Kita?
Ja.
Auf jeden Fall sind es noch Verfügungszeiten, die einfach mehr da sein müssen. Wir haben die Bildungsleitlinien, wir haben die Aufgabe zur Dokumentation, wir müssen Bildung dokumentieren. Wir haben zunehmend Bedarf bei den Eltern für Gespräche und Beratung und da sind, wie im jetzigen Eckpunkteentwurf, sind glaube ich 5 Stunden vorgesehen. Wir haben 8 pro Gruppe im Moment und eine Aufstockung auf 10 bis 12 wäre unbedingt notwendig, und dem gerecht zu werden. Natürlich kann dann ja, so habe ich das verstanden, auch dort Geld reinfließen, da der Träger ja die Möglichkeit hat, das auch flexibel zu gestalten, was wir uns dann auch wünschen würden. Raum ist natürlich auch immer ein Thema.
Ja. Absolut, das ist ja das Schöne an einer künftigen Pauschalfinanzierung, dass der Träger frei ist, darüber zu entscheiden, was das Land tut und aus meiner Sicht auch dringend erledigen musste, ist endlich verbindliche Mindeststandards zu setzen. Und an diese Mindeststandards hat sich auch jeder zu halten, sonst gibt es in Zukunft nämlich keine Landesfinanzierung.
Herr Briege, als Landeselternvertreter,
ich sage schon
Träger, zu viel Träger. Ja?
Ich möchte noch mal ein Beispiel aus der Praxis. In unserer Kita ist es durch eine Überbedarfsplanung in der Gemeinde, die sehr zu wünschen ist, und dazu gekommen, dass jetzt ein halbes Jahr lang in unserem Kindergarten, wo meine Kinder waren, im Prinzip nur 15 Kinder in einer Gruppe waren. Das gesamte Klima in der Kita hat sich so positiv gewandelt. Die Erzieher sind entspannt und glücklich und können auch einfach mal Urlaub machen. Die müssen sich nicht krank schreiben lassen, wenn sie müde sind, sondern sie können einfach mal Urlaub machen. Und das muss ich sagen, das ist eigentlich so der Traum, den wir auch haben, wie es in Zukunft sein muss. Die Erzieher oder die Kita-Lehrkräfte müssen glücklich sein und die Kinder sind dann auch automatisch glücklich.
Träumen darf man ja noch, aber wir brauchen dazu, da führt kein Weg dran vorbei, mehr Personal, wir brauchen eine vernünftige Ausbildung. Was muss da passieren, damit sich auch mehr junge Menschen entscheiden, Erzieher zu werden? Sprechen wir gleich drüber hier in Zur Sache. Sie hören Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Es ist in der Pflege genauso wie bei den Kindergärten, mit genügend Personal wäre alles einfacher. Nur gibt es da 2 Probleme. Erstens, das kostet Geld, und zweitens, und das ist allem Anschein nach noch viel schwerwiegender, es gibt einfach nicht genug Leute. Deswegen stellt sich die Frage, nachdem der Familienminister seine Pläne zur Kita-Reform vorgestellt hat, ob das der große Wurf für die Kleinen ist oder ob es am Ende doch am Fachkräftemangel scheitern wird. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein prangert andererseits an, dass Ausnahmegenehmigungen für Gruppen mit bis zu 25 Kindern eher die Regel als die Ausnahme sind. Es kommt auch vor, dass Gruppen krankheitsbedingt ganz geschlossen werden müssen. Eine Mutter hat auf unserer Seite ndr.de geschrieben, der Betreuungsschlüssel wird hochgesetzt. Wie soll das gehen? Unser Kindergarten ist unterbesetzt. Es findet sich kein Personal. Teilweise sind 22 Kinder in der Gruppe und nur eine tapfere Erzieherin. Damit sind wir bei der vermutlich alles entscheidenden Frage: Gibt es überhaupt genug Leute, um diese Qualitätsoffensive in den Kindergärten umzusetzen? Und damit bin ich bei Ihnen, Herr Minister Gark. Wo kommen die her?
Indem wir die Arbeitsbedingungen verbessern. Wir müssen irgendwo anfangen. Wir müssen irgendwo den Teufelskreis durchbrechen. Und das, was das Familienministerium, was ein Familienminister leisten kann, das haben wir mit der Reform, mit den Eckpunkten begonnen. Punkt 1, mit den 25 Gruppengrößen, also mit den 25 Kindern pro Gruppen, das hatte ich gerade eben schon mal ausgeführt, ist Schluss, wird es nicht mehr geben. Wir setzen Mindeststandards bei den Verfügungszeiten, bei den Leitungsfreistellungen. Das sind alles Dinge, die kosten Geld, klar, aber sie sollen zeigen, dass wir die Situation erkannt haben, unter denen heute Erzieherinnen und Erzieher arbeiten müssen und ihre Arbeit mit den Kindern erledigen. Und wir wollen ein klares Signal nicht nur an junge Menschen senden, die sich möglicherweise gerade in der Berufsfindungsphase befinden und sich für diesen Beruf der Erzieherin oder des Erziehers interessieren sollen, sondern genauso wie in der Pflege, finde ich, müssen wir erstens pfleglich mit denjenigen umgehen, die jetzt im System sind. Mhm. Zweitens diejenigen, die Erzieherinnenausbildung abgeschlossen haben, aber nach 5 Jahren wegen der Arbeitsbedingungen im Zweifel frustriert aussteigen, diese Menschen wiedergewinnen, weil sie beispielsweise nur befristete Arbeitsverträge haben, weil sie die sozusagen keine verlässlichen Dienstpläne vorfinden, weil die Arbeitsbedingungen einfach so waren, dass sie den Beruf viel zu früh verlassen haben. Und wenn wir uns auf dieses Potenzial Wiedereinsteigerinnen, Menschen neu dazu gewinnen und mit denen, die jetzt in den Kitas beschäftigt sind, pfleglicher umgehen, dann ist das ein erster wichtiger Schritt. Und weitere müssen folgen. Es muss eine Ausbildungsreform folgen. Das Bildungsministerium hat die Ausbildungskapazitäten erhöht, was ganz wichtig ist, um junge Menschen ausbilden zu können. Und wir müssen insgesamt aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlich sehr deutlich machen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kitas, die einen frühkindlichen Bildungsauftrag erfüllen, genauso im Übrigen wie Pflegerinnen und Pfleger, das sind nicht in erster Linie Kostenfaktoren, sondern es sind Erfolgsfaktoren für unsere Gesellschaft.
Mhm. Und, ich darf da kurz unterbrechen, weil ich da gerne später nochmal drauf eingehen würde, ob es da auch so eine Art Image-Kampagne braucht. Aber zu dem Thema passt ganz gut eine E-Mail von Markus Potten aus Rendsburg. Er schreibt: Hallo in die Runde. Die geplante Verbesserung der Qualität kann nur ein Anfang sein. Es muss dringend mehr passieren, auch über den bisher angedachten Zeitraum. Die Erzieherinnen bleiben im Durchschnitt nur noch 4 bis 5 Jahre in unseren Kitas unter anderem wegen der schlechten Rahmenbedingungen. Und wir haben ja 2 Vertreterinnen von dem Kindergarten in Aukrug hier. Sind die Rahmenbedingungen wirklich so schlecht? Ist das so, dass viele kurz davor sind, hinzuschmeißen?
Also das kann ich für unser Haus nicht sagen, aber im Austausch mit den anderen Leitungskolleginnen und den Häusern in der Umgebung bei uns wissen wir sehr wohl, dass die Belastung, die Gruppenstärke sehr hoch ist, dass das ganze Volumen der Arbeit ja zugenommen hat und die Vielfältigkeit der Arbeit kaum noch geleistet werden kann. Hinzu kommt ja auch, dass immer mehr Kinder, die einen I-Status eigentlich hätten und unsere Kitas besuchen und wir ein wesentlich breiteres Arbeitsfeld vorfinden. Und für uns ist ganz klar, das sage ich jetzt mal so deutlich, dass nicht eine Schale Obst im Personalzimmer und ein Schaukelstuhl zum Entspannen das verbessern wird, sondern wir brauchen eine Reform A der Ausbildung. Wenn man mit einem mittleren Bildungsabschluss 5 Jahre braucht, um eine Erzieher in den Beruf überhaupt gehen zu können, ohne dass man irgendwo ein Entgelt bekommt oder 3 Jahre mit Abitur, dann frage ich mich natürlich, wer will das noch machen? Mhm. Und die Rahmenbedingungen, dieser Beruf bringt auch wahnsinnig viel Freude und positive Eindrücke und Elemente und er ist so bereichernd. Ich arbeite fast 40 Jahre in diesem Beruf und möchte das nicht missen, aber wir stoßen alle an unsere Grenzen.
Also Sie sind nicht der einzige Kindergarten, wo die Schlange stehen und sagen, ich möchte hier bei Ihnen arbeiten.
Nein, das sind wir nicht, leider nicht. Also, und wir sind noch gut besetzt, wir haben einen Vertretungspool, aber auch das reicht letztendlich nicht aus. Wie gesagt, ältere Kolleginnen, die einfach mal mehr auch eine Auszeit gebrauchen oder es kommen Kolleginnen an, wo ich sage, Mensch, du bist aber ganz schön verschnupft, bleib doch mal morgen zu Hause. Nein, nein, kann ich doch nicht, du hast doch gar keine Vertretung. Also das sind so Dinge, wo ich denke, wenn ich krank bin, muss ich zu Hause bleiben, da muss ich mir keine Gedanken machen aber das reicht leider immer nicht aus, um da diese Stellen zu besetzen. Und genau, dann ist meine Kollegin wieder alleine. Genau.
Und wovor wir auf jeden Fall warnen möchten, ist diesen Fachkräftemangel da über eine Ausbildung aufzuheben, die qualitativ abgesenkt wird.
Also, davon also so eine Schmalspurausbildung.
Genau, und davor möchte ich hier eindringlich warnen, denn dieses Berufsfeld ist so umfassend und so wichtig. Wenn wir Qualität fördern, dann können wir sie nicht absenken in der Ausbildung. Aber es muss eine Reform geben und es muss irgendwo auch eine finanzierbare Ausbildung sein, die sich auch jeder leisten kann.
Okay. Für uns als Eltern ist die Formel eigentlich, wie wir mehr Wertschätzung erreichen können, relativ einfach. Kita-Lehrkräfte leisten im Grundsatz dasselbe wie Grundschullehrkräfte. Die Grundschullehrkräfte haben aber nur Kinder, die stillsitzen und die nicht gewickelt werden müssen.
Naja, also ich habe so ein paar Grundschulkinder selbst zu Hause. Also.
Und ich glaube, auch da fehlt Wertschätzung bei den Grundschulen.
Das stimmt.
Also auch das, aber die haben letztes Jahr von Monika Heinold, meine ich, einen satten Wertschätzungsbeitrag erhalten.
Also Herr Brieger, als Landeselternvertreter, Sie bringen regelmäßig Blumen vorbei, um die Wertschätzung auszudrücken
im Kindergarten? Nee, Bücher.
Kinderbücher. Okay. Um die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter in den Kitas zu verbessern, sollen Erzieher, es klang hier schon an, mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung ihre Arbeit haben und Leiter von Kitas sollen mehr Zeit zum Leiten haben. Und es gibt ein Modellprojekt im Land, in dem eine praxisorientierte Ausbildung angeboten wird. Zwei unserer Themen in der nächsten Stunde hier auf NDR1 Welle Nord. Sie hören zur Sache. Heute mit der Frage, ist die Kita-Reform wirklich der große Wurf für die Kleinen? Fast 400 Vollzeitstellen fehlen in Schleswig-Holstein, hat die Bertelsmann-Stiftung 2017 mal ausgerechnet, alleine um Leitungsaufgaben in Kindergärten zu übernehmen. Das sind mal eben gute 20 Millionen Euro. Dabei ist Zeit für Leitungsaufgaben so wichtig. Über das Problem, genug Mitarbeiter überhaupt zu finden, haben wir eben schon gesprochen. Denn unser Thema heute Abend ist die Kita-Reform und die Frage, ist das der große Wurf für die Kleinen? Wir reden gleich noch weiter über die Frage nach dem fehlenden Personal und darüber, was die Kita-Reform noch so alles verändern wird, wenn sie denn so kommt, wie gerade in Eckpunkten in dieser Woche vorgestellt. Ich bin Michaela Aßmann, einen schönen Sonntagabend. Die neue Ordnung der Kita-Finanzierung ist ein Leitprojekt der Landesregierung. Mehr Geld braucht es auch, wenn künftig, und das sieht die Reform vor, die Leiterinnen und Leiter von Kindergärten mehr Zeit zum Leiten bekommen sollen. Sich also nicht mal so eben zwischen Tür und Angel mit verwaltungstechnischen und anderen notwendigen Aufgaben beschäftigen müssen. Dafür stellt das Land Mittel zur Verfügung. Heike Staben-Söth leitet den Kindergarten Aukrug schon seit, was hatten Sie gerade gesagt, 40 Jahren fast?
Bin nicht tätig, ja? Aber okay, 10 Jahre. Leitung.
Okay. Wie sind denn die zentralen Aufgaben und warum ist es so wichtig, in der Leitung dafür ausreichend Zeit zu haben?
Ja, also bei uns stellt sich die Leitung so zusammen, dass wir ein Leitungsteam sind. Frau Gerdes-Orschulicke und ich teilen uns die Leitungsposition. Wir sind beide freigestellt. Wir haben die Aufgaben etwas aufgeteilt, mehr Adressen. Na, du machst mehr die ganzen, genau. Und ich bin mehr in der Betreuung der Eltern und vor allen Dingen, ich begleite auch das Fachpersonal. Denn Leitung heißt ja auch, die Kolleginnen und Kollegen zu stärken, zu unterstützen bei Fragen. Es bedeutet, die gesamte Elternschaft einzubinden. Es bedeutet auch, Elternvertretungen aktiv Teilhabe zu lassen. Es bedeutet, in den politischen Gremien tätig zu sein. Viele Abendtermine kommen dazu und Leitung kann natürlich immer nur so gut sein wie das Team, aber das Team ist auch so gut wie die Leitung, das bedingt sich. Und ich glaube, dass Leitung ab einer gewissen Gruppenzahl unbedingt freigestellt werden müssen. Wir sind in dieser Situation, könnten durchaus aber auch einige Stunden noch mehr gebrauchen.
Wie viele sind das jetzt?
57 haben wir zusammen.
Wir haben im Moment 57 zusammen und haben dann jetzt noch eine Bürokraft. Aber ich sehe in den umliegenden Kindergärten sehr viele Kolleginnen, die wirklich auf gut Deutsch am Stock gehen, weil sie Leitung sind, freigestellt mit circa 30 Stunden für viergruppige Kitas. Aber der Arbeitgeber dann einfach sagt, und Vertretung. Also das heißt, man hat Vertretung
zu arbeiten. Also auf dem Papier hat
genau.
Man die Zeit.
Aber und letztendlich ist man wochenweise gar nicht in der Lage, zu leiten, weil man vertreten muss. Und das halte ich für ausgesprochen grenzwertig. Und das mindert Qualität um einiges.
Wie viele Stunden zusätzlich sind da vorgesehen? Die Frage an Familienminister Gaag für Leitung.
Also das Neue an den Eckpunkten für die Reform ist, dass wir zum ersten Mal überhaupt Standards festsetzen, auch wieder Mindeststandards. Das heißt, überall dort, wo sie erfüllt sind, dürfen sie auch gerne nicht nur eingehalten werden, sondern weiter verbessert werden. Wir sehen, ähnlich wie es in Aukrug offensichtlich schon der Fall ist, ab der fünften Gruppe die komplette Leitungsfreistellung vor, also mit 39 Stunden bei der fünfgruppigen Kita. Und die Freistellung beginnt bei uns in unserem Entwurf bereits ab der ersten Gruppe. Dort mit 7,8 Stunden.
Ein weiterer Punkt in der Reform sieht mehr Vor- und Nachbereitungszeit für die Erzieherinnen und Erzieher vor. Es klang auch vorhin schon mal so ein bisschen an. Was passiert konkret in solchen Zeiten, wenn man jetzt mal so ein Beispiel aus dem Alltag schildert? Und was heißt jetzt eigentlich mehr Zeit dafür? Werden dann da Stunden zusätzlich bezahlt? Weil aus den Gruppen können die ja nicht raus.
Genau, es ist so, dass das die Vor- und Nachbereitungszeiten außerhalb des Gruppendienstes sind, also ohne Kinder. Und das sind eigentlich die wichtigsten Zeiten mit, um uns wirklich gut auf die Projekte, auf Angebote vorzubereiten, aber auch unbedingt notwendig für Entwicklungs- und Bildungsdokumentation. Und wir haben natürlich auch Entwicklungsgespräche, die wir regelmäßig führen. Das alles muss vorbereitet werden. Der pädagogische Alltag wird regelmäßig reflektiert. Wir haben ja vielfältige Aufgaben, die sich nicht nur um das Herstellen und Basteln und Anschaffen dreht, sondern wir sind ja viel mehr mittlerweile damit beschäftigt, Kinder wirklich engmaschig zu begleiten, Bildung wirklich festzuhalten und vor allen Dingen Eltern auch sichtbar zu machen. Und das benötigt viel Zeit. Wir haben in unserer Kita 8 Stunden pro Gruppe. Das ist das Mindeste meiner Meinung nach. Da gehen immer noch 1 bis 1,5 Stunden Dienstbesprechungszeit ab, was für ein Team auch unabwendbar ist, damit das Gesamte auch läuft. Und von daher halte ich die jetzige Norm für wesentlich zu niedrig, aber es ist wenigstens eine Norm, das muss ich auch sagen, denn die gab es vorher nicht.
Mhm. Herr Minister, wir haben eben über den Fachkräftemangel gesprochen, darüber, dass der Job Erzieher, Erzieherin attraktiver werden muss, nicht zuletzt, weil die Ausbildung so lange dauert. 5 Jahre sind das insgesamt bei einem mittleren Schulabschluss, erstmal 2 Jahre als sozialpädagogische Assistentin oder Assistent, dann nochmal 3 Jahre Erzieher. In der gesamten Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, verdient man nichts, sondern eigentlich buttert man sogar eher rein oder hat vielleicht glücklicherweise Eltern, die das unterstützen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass überhaupt es so viele Erzieher gibt bei diesen Rahmenbedingungen. Jetzt hat das Land ein Modellprojekt ins Leben gerufen, die praxisorientierte Ausbildung. Auch dafür gibt es wie so oft eine Abkürzung, PIA. Wie läuft das? Können Sie da schon erste Erfolge verbuchen oder ist das noch viel zu neu?
Es ist relativ neu. Es ist die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung.
Ach, okay, integriert, stimmt, ja.
Wo also, aber ich glaube, die meisten Menschen können mit PIA oder praxisintegrierter Ausbildung
ohnehin. Bei ihr hätte man auf orientiert, hätte man kommen können.
wenig anfangen können. Das Besondere ist dabei, dass Menschen mit einer bestimmten Vorqualifikation, die allerdings nicht im pädagogischen Bereich liegen muss, in 2 Jahren weitergebildet werden können und da die Ausbildung auch vergütet wird und das nicht auf den Personalschlüssel angerechnet werden, beziehungsweise das Geld dafür nicht aus dem Personalschlüssel kommen muss. Mhm. Es ist aus meiner Sicht ist es noch zu früh, Bilanz zu ziehen, ob das Erfolgsmodell ist oder nicht. Wir haben erste positive Rückmeldungen dort, wo sie am Start sind. Aber ich glaube, den zentralen Punkt, Frau Aßmann, den Sie angesprochen haben, müssen wir gesamtgesellschaftlich, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern bundesweit uns darüber im Klaren sein, wenn wir Erzieherinnen und Erzieher in Zukunft gewinnen wollen, den frühkindlichen Bildungsauftrag erfüllen sollen, dann können diese Menschen in Zukunft nicht selber ihr Geld mitbringen müssen, um eine entsprechend qualifizierte Ausbildung durchzulaufen. Wir haben die Diskussion, Sie kennen die Diskussion aus der Pflege, wir kennen sie aus den Gesundheitsberufen, aus den Therapieberufen. Und ich finde, genau dieselbe Diskussion muss man auch bei den Erzieherinnen und Erziehern führen. Und ich sage sehr deutlich schon mal an dieser Stelle, vielleicht habe ich später noch dazu die Gelegenheit, hier ist der Bund in der Verpflichtung und zwar nicht mit einem Showprogramm von ein paar Millionen, wo Schleswig-Holstein vielleicht 30 Erzieherinnen und Erzieher oder Auszubildenden davon für ein Jahr eine Ausbildungsvergütung bezahlen kann, sondern frühkindliche Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung und hier ist der Bund gefordert, wirklich in die Vollen zu gehen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht gar nicht anders gehen kann. Wir haben eine Gesamtverantwortung, Bund, Länder und Kommunen und hier ärgere ich mich schon, dass mit einem Mini-Programm, was kaum Wirkung entfalten wird, so getan wird, als ob man hier einen Schritt vorankommt.
Na, dann hoffe ich, dass in Berlin gut zugehört wird heute Abend. Irmi Czarnecki, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat uns gemailt an zursache@wellenord.de. Sie schreibt, grundsätzlich begrüße ich als langjährige berufserfahrene Erzieherin die geplante Erhöhung des Personalschlüssels. Ich befürchte nur, das ist eine theoretische Idee, solange nicht umfänglich an der Aufwertung des Erzieherberufs gearbeitet wird. Wir arbeiten seit Jahren in einer vorschulischen Bildungseinrichtung. Das ist vielen nicht bewusst, haben wir gerade angesprochen, wie wichtig das ist. Die Behebung des Fachkräftemangels muss zunächst im Fokus stehen. Erst dann hat die Anhebung des Personalschlüssels eine Zukunft. Also auch hier ein bisschen die Aufwertung, die Anerkennung vielleicht des Berufs auch. Wirklich der Fokus darauf, dass es eine vorschulische Bildungseinrichtung ist. Ja.
Naja, ich finde, das Signal, das ist ja wie so ein Teufelskreis. Fange ich zuerst an mit der Aufwertung des Berufes oder setze ich als Politik ein Signal, ich möchte die Arbeitsbedingungen verbessern, wissend, dass die Ausfüllung des gehobenen Fachkraft-Kind-Schlüssels auf 2.0 möglicherweise nicht in jeder Einrichtung im Land von heute auf morgen funktioniert. Mir war ganz wichtig, ein klares Signal zu senden. Wir haben verstanden, dass das mit 1,5 Fachkräften, also mit einem Fachkraft-Kind-Schlüssel, so nicht weitergehen soll. Und das auch als Signal an künftige Erzieherinnen und Erzieher verstanden wissen, dass hier die Standards nicht abgesenkt werden, sondern erhöht werden. Das ist eine Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ich finde solche Signale ausgesprochen wichtig, damit künftige Erzieherinnen und Erzieher oder auch Menschen, die sich überlegen, wieder in den Beruf einzusteigen, dass sie wissen, was in Zukunft an Arbeitsbedingungen auf sie zukommt.
Ich möchte noch einen Punkt dazu sagen. Es ist wichtig, dass die Erzieher und Erzieher oder die Kita-Lehrkräfte und auch die Leitung sich bewusst sind, dass in einer Demokratie derjenige am meisten bekommt, der am lautesten schreit. Und es ist uns Eltern mittlerweile gelungen, zumindest gehört zu werden. Die Erzieher müssen sich zusammenführen und sie müssen laut werden, damit sie gehört werden. Sonst wird das nichts.
Also sie müssen auf die Straße.
Und das gab es ja durchaus schon und das ist ja auch durchaus schon über mehrere Gremien initiiert worden. Ich denke, auch unser Haus war jetzt zum Streik, das war jetzt vor 2 Jahren. Ne? Genau, aber ich glaube, dass das Bild der Erzieherin als solches in unserer Gesellschaft sehr wohl durch die Arbeitsbedingungen auch angehoben wird. Und wenn ich mein Arbeitsfeld kennenlerne und ich interessiere mich für einen Beruf und die Rahmenbedingungen sind so, dass ich sage, ja, da möchte ich hin, da kann ich mich einbringen, da finde ich gute Voraussetzungen, da sind die Gruppen so, dass ich auch wirklich Kontakt haben kann zum Kind. Dort ist jemand da, der mich anleitet und auch qualifiziert mich weiter ausbildet, dann sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Und das sollten wir auch im Blick behalten. Und vor allen Dingen muss dieser Weg auch eine gewisse Anerkennung durch Vergütung erhalten, damit junge Menschen und auch Quereinsteiger wirklich sagen, ja, das kann ich auch wirklich tun. Ich kann die andere Aussage, ich kann es mir nicht leisten, können wir uns nicht mehr leisten.
Kann das Land das regeln oder sind wir da wieder beim Bund, Herr Gag, was die Bezahlung angeht?
Also wir sind mit dem Geld, was wir für die Kita-Reform in dieser Legislaturperiode investieren, am Anschlag. Um das ganz deutlich zu sagen, wir geben fast eine 500 Millionen Euro reines Landesgeld zusätzlich in den Kita-Bereich. Das ist ein System, was derzeit bei rund 1,1 Milliarden Euro Gesamtkosten liegt. Das wird bis zum Ende der Legislaturperiode auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr anwachsen. Und Schleswig-Holstein ist nach wie vor Konsolidierungsland. Ich finde, wir haben sehr viel geleistet, finanziell sehr viel gestemmt. Üblicherweise verweist man ja immer entweder auf die Finanzministerin oder andere Ressorts. Ich finde, wir haben das in der Koalition, um das mal ganz deutlich zu sagen, großartig hinbekommen, mit einer großen Solidarität, mit einer klaren Schwerpunktsetzung, mit einer Finanzministerin, die üblicherweise dafür bekannt ist, die Kasse gut zusammenzuhalten, die aber wirklich, ja, Monika Heinold hat aber gerade was den Kita-Bereich angeht, sehr viel Verständnis und ich bin ausgesprochen dankbar dem ganzen Kabinett dafür, dass wir einen so großen Betrag als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in diesen zentral wichtigen Bereich investieren können. Das heißt, Frau Aßmann, um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir wären hier am Ende, wenn Sie mal ins Verhältnis setzen, wie der Bund sich beteiligt im Jahr 2022 beispielsweise mit gerade mal 68 Millionen Euro, über die ich sehr froh bin zusätzlich, die kommen obendrauf. Aber dann soll 2022 auch schon wieder zu Ende sein. Und das kann es einfach nicht sein.
Okay. Jetzt stelle man sich mal vor, wir hätten das HSH Nordbank-Debakel nicht gehabt, was da alles für Geld übrig gewesen wäre. Aber das ist ein anderes Fass, das machen wir jetzt natürlich nicht. Auch. Wir reden aber gleich weiter über Geld hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute mit der Frage, die Kita-Reform, ist das der große Wurf für die Kleinen? Ja, es sollte vom intransparenten Wirrwarr hin zu einer einheitlichen Regelung und einem Deckel bei der Kita-Finanzierung kommen. Frage an Familienminister Gaag. Wie hoch ist eigentlich genau, haben wir noch gar nicht so drüber schon mal, der Anteil der Kommunen? Und ich meine zumindest schon mal mitgekriegt zu haben, dass die diese Ideen so mittel finden.
Das neue Standardqualitätskostenmodell finden zwei Verbände ausgesprochen gut und ein Verband findet es mäßig. Also insofern würde ich sagen 2-3, klarer Punktsieg. Der bisherige Gesamtkommunalanteil, also an den Gesamtkosten, der beträgt oder beläuft sich im Jahr 2018 auf rund 52,8%. Das ist natürlich im Durchschnitt. Das sind alles nur Durchschnittswerte, die ich präsentieren kann. Der wird sinken auf rund 46% im Lauf der Reform. Wenn wir das Referenzjahr 2022, also das Zieljahr besser gesagt, nehmen. Und was ich nochmal deutlich hervorheben will, ist das Engagement des Landes. Das liegt nämlich derzeit bei 23,4%, also noch nicht mal einem Viertel. Und das steigt an bis 36,8%. Das ist also eine deutliche Verbesserung des Landesanteils, was ich auch fair finde. Und vor dem Hintergrund habe ich zwar auf der einen Seite Verständnis, wenn die kommunalen Landesverbände sagen, naja, es ist nach wie vor viel Geld und das reicht uns nicht. Das ist richtig, dass es viel Geld ist. Auf der anderen Seite habe ich vorhin schon mal gesagt, aus meiner Sicht ist die Finanzierung der frühkindlichen Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für den Bund, für das Land, aber eben auch für die Kommunen. Und ich kenne niemanden, der versprochen hat, dass man in absoluten Zahlen in Zukunft weniger für Kita ausgibt. Das ist auch unsinnig, weil auch die Einnahmen steigern sich.
Und selbst noch ein Ausbau bevorsteht, das kommt ja auch
der Ausbau dazu. Selbstverständlich. Dafür gibt das Land übrigens extra Geld, alleine in diesem Jahr rund 15 Millionen, um den Kapazitätszubau weiter mitzufinanzieren. Zukünftig im sogenannten Standardqualitätskostenmodell sind die Ausbaukosten mit inkludiert, also mit enthalten. Aber mit Sonderprogrammen, die beispielsweise aus unserem Investitionsprogramm Impuls heißt das, fließen, werden derzeit auch wieder Investitionen zusätzlich nochmal bedient.
Also wir haben schon so viel über Geld gesprochen und auch oft genug klang jetzt schon diese Referenzkita, dieses Modell an. Das wollen wir gleich nochmal genauer angucken. Wir reden gleich weiter in der nächsten halben Stunde über die Kita-Reform hier auf NDR 1 Welle Nord in zur Sache. 19.31 Uhr, eine Minute nach 7:30. Es wird langsam weniger mit dem Stau auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Waltershof und dem Elbtunnel, jetzt noch 3 Kilometer ab Hausbruch. Grund sind hier Bauarbeiten. Hamburg, wegen des Wasserstandes der Elbe besteht die Gefahr, dass die tiefer gelegenen Parkplätze am St. Pauli Fischmarkt in Neumühlen, Övelgönne und Zollenspieker überspült werden. Fahrzeugführer werden dringend gebeten, ihre dort gestellten Fahrzeuge zu entfernen. Abgestellten Fahrzeuge, mit der Meldung habe ich es irgendwie. In Schleswig-Holstein können einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Beachten Sie hier bitte die Anzeigetafeln vor Ort. Zum Wetter. Der Sonntag endet durchwachsen. In der Nacht sind immer noch einzelne Schauer drin. Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad. Es bleibt ungemütlich und stürmisch. Morgen dann ja kaum große Veränderungen. Mal freundlich, mal aber auch Regen- oder Graupelschauer. Maximal 9 Grad sind drin. Es bleibt weiter stürmisch. Der Wind dreht auf Nordwest und an der Nordsee sind auch schwere Sturmböen möglich. Der Wettertrend. Dienstag, da gibt sich die Sonne mal die Ehre. An der Elbe ist es allerdings noch länger grau. Insgesamt sonst meist trocken, 7 bis maximal 10 Grad. Und über Mittwoch wollen wir eigentlich gar nicht reden. Da wird es nämlich schon wieder ungemütlich. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Am Sonntagabend unser großes Thema heute, die Kita-Reform. Ist das der große Wurf für die Kleinen? Und Sie können auch noch mitdiskutieren. Uns haben schon viele Mails erreicht. Wir versuchen, so viele wie möglich zu beantworten, in die Diskussion mit einzubringen. Zur Sache @wellenord.de ist die Adresse für Ihre E-Mails. Ich bin Michaela Aßmann. Schönen Sonntagabend. In der Diskussion um die Kita-Reform hat man das Gefühl, es dreht sich alles ums Geld. Die Eltern sollen weniger zahlen, irgendwann vielleicht gar nichts mehr für die Betreuung der Kinder im Kindergarten. Die Kommunen sollen entlastet werden. Der Bund schießt Geld dazu. Da wundert es nicht, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, lass die Kinder doch einfach länger zu Hause, dann sinken auch die Kosten. Solche Äußerungen bringen Axel Briege, den Landeselternvertreter, auf die Palme, glaube ich, kann man fast sagen. Herr Briege, warum ist das so gut und wichtig, dass die frühkindliche Bildung der Kinder finanziell so unterstützt wird und so breit angeboten und eher noch ausgebaut wird?
Es ist natürlich für Eltern in einem modernen Umfeld eminent wichtig, weil unsere Gesellschaft allmählich die Eltern in die Rolle bringt, dass sie beide arbeiten müssen. Dieses alte Familienbild, der Vater verdient die Moneten und Mutti bleibt zu Hause, hat sich schon lange verabschiedet. Und dafür muss eine frühkindliche Bildungseinrichtung da sein, um dies abpuffern zu können. Und es ist vor allen Dingen eminent wichtig, wenn man bedenkt, welchen Nutzen dieses System für unsere Gesellschaft hat. Denn Kinder, die im Kindergarten ausgebildet werden, haben einfach deutlich bessere Schulchancen. Sie haben eine deutlich bessere Ausbildung. Und deshalb steigen auch die Einnahmen des Staates. Sie steigen nicht gleichmäßig. Und das ist genau das Problem. Man spricht von 11,8 bis 13,8% Rendite der frühkindlichen Bildung. Jeder Euro, der investiert wird, verzinst sich da sehr reichlich. Aber der Bund investiert 1 Euro und bekommt dafür 50 zurück. Das Land investiert 15 Euro und bekommt dafür 2 zurück. Und die Kommunen investieren 20 Euro und bekommen 1 zurück. Dieses Ungleichgewicht, auch in der Finanzierungsstruktur, wer bestellt, muss es bezahlen. Das gilt es aufzuheben und aufzudröseln. Und da muss sich auch die Bundesregierung einfach mal an die Nase fassen und sagen, gut, wir nehmen das Geld ein, wir müssen es auch bezahlen. Wir haben es bestellt, wir müssen es bezahlen. Das ist das, was wir hier im Land nicht lösen können.
Und das haben Sie ausgerechnet?
Nein, das hat die Bundesregierung selber ausgerechnet. Es gibt eine Expertise vom 27. Juli 2016, Finanzierungsfragen der Kindertagesbetreuung, die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums
dann haben wir das errechnet hat. Auch geklärt. Frau Stabensüd, als Leiterin des Kindergartens in Aukrug haben Sie ja mit diesen Kindern, um die es heute Abend unmittelbar zu tun. Was kann denn der Kindergarten, was Mutti und Papi zu Hause nicht leisten können?
Also auf jeden Fall kann der Kindergarten natürlich ein Umfeld schaffen, wo soziale, emotionale Erfahrungen gemacht werden, die natürlich eine Kleinstfamilie auch hergibt. Aber was wir, denke ich, ganz besonders machen, ist, die Kinder in ihrer Bildung, also in ihrem Lernen zu unterstützen und zu begleiten. Wir bieten Rahmenbedingungen, die man halt zu Hause nicht so bieten kann, ob das Bewegungsangebote sind, musikalische Angebote. Bei uns in der Kita ist es so, dass wir 2 Outdoor-Gruppen und eine Waldgruppe haben. Unser Schwerpunkt ist Natur- und Umwelterfahrung. Die Kinder werden sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und sie werden zu einem bewussten Umgang in der Gruppe und mit Ressourcen erzogen. Und ich denke, die Familie als solche können wir nie ersetzen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Da sind wir sehr wertschätzend und können das abgrenzen. Aber wir können eben Kindern die Möglichkeit geben, breit gefächerte Erfahrungen zu sammeln, die sie für ihr Leben befähigen, in unserer Gesellschaft einen guten Platz zu finden.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind zusätzliche Herausforderungen, die personell und finanziell auf die Kindergärten zukommen. Da sind wir beim Thema Inklusion. An den Schulen ist das ja schon üblich. Was kommt denn da, Frage mal an Frau Gerdes-Oschulik, was kommt denn da noch auf die Kindergärten zu beim Thema Inklusion? Sind Sie da vorbereitet?
Also wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir haben Kinder mit besonderen Bedarfen, die eine Kindergartenbegleitung haben, die eine Pflegestufe haben. Wir sind da wirklich immer im Gespräch mit den Eltern, mit den Stellen, damit wir eben diese Personen bekommen, weil nur dann ein Gruppenalltag funktionieren kann. Eben aber auch die Kinder, die besondere Bedarfe haben, auch betreut werden können und dass da was passieren kann. Also, dass niemand zurückfällt und die Kolleginnen nicht sagen, oh nee, das geht schaff nicht, denn nicht. Dann ist das Wort Inklusion ja schon erledigt.
Das Papier
sich
nicht wert, auf dem es steht.
Genau, ja. Genau.
Also noch sprechen wir auch nicht von Inklusion, meiner Meinung nach. Wir sprechen von Integration. Da gibt es besondere Maßnahmen, die wir auch bei uns im Haus begrüßen. Es ist komplett nicht ausreichend für Inklusion. Inklusion bedarf eines multipersonellen Konzeptes. Das heißt, wir müssen Frühförderpädagogen, Heilpädagogen, aber auch Ergotherapeuten und Logopäden im Haus haben, damit dann eine wahre, wirkliche Inklusion gelebt werden kann. Die Gruppe muss auf 15 abgesenkt werden und das sind die Rahmenbedingungen für gelebte Inklusion, die uns dann auch ermöglicht, allen gerecht zu werden. Von daher sind wir da, finde ich, wirklich in den Kinderschuhen und dürfen uns alle auf den Weg machen, das gerne zu unterstützen.
Und ich glaube, Herr Garke ist gerade ein bisschen blass geworden bei allem, was da so aufgezählt wird. Und
sieht schon, das ist ihm bekannt bestimmt.
Okay, uns hat eine Mail erreicht, wichtiges Thema auch, und zwar hat Andrea Brückmann geschrieben, moin moin, wie schaut der Deckel bei der Tagespflege aus? Dürfen selbstständige Tagespflegepersonen ihre Gebühren selbst bestimmen? Wer bezahlt die Differenz? Und in dieselbe Richtung geht eben auch die Mail von Katrin Schmidt aus Oetjendorf, die schreibt, werden auch die Sätze von Tagesmüttern gedeckelt? Man hat ja in manchen Regionen nur eine geringe Chance, eventuell einen Krippenplatz zu bekommen. Da bleibt einem dann nichts anderes übrig, als zu einer Tagesmutter zu gehen. Also Stichwort.
Klares Ja vom Familienminister. Wir hören auf mit dem Stiefkind oder wir machen Schluss mit dem Stiefkind-Dasein der Tagespflege. Wir wollen einheitliche Strukturen, transparente Strukturen. Also klares Ja, der Deckel, das heißt der Höchstbeitrag, gilt auch für die Tagespflege in Zukunft.
Mhm. Da habe ich, glaube ich, dann jetzt schon ein paar Steine fallen hören. Und uns hat eine weitere Mail erreicht von Jenny Schafe aus Lübeck. Sie schreibt, die Kita-Reform muss unbedingt berücksichtigen, dass Kitas maximal 20 Schließtage haben dürfen. Das ist der gesetzliche Mindesturlaub, den jeder alleinerziehende Elternteil garantiert bekommt. Bitte stellen Sie das sicher. Eltern können nicht immer mehr als 20 Tage freinehmen. Wir haben das in Lübeck mittels einer Elterninitiative gerade erst hart erkämpft. Das darf jetzt nicht durch das neue Landesgesetz konterkariert werden.
Und schon für diese Frage hat es sich gelohnt, Herrn Briege und seine Mitstreiterin mit am Tisch zu haben, denn das ist etwas, was die Landeselternvertretung sehr vehement immer wieder in den Prozess eingebracht haben, also nicht nur diese Frage, aber auch das, da sind wir sozusagen am Schlussverhandeln, aber die Schärfung und die Sensibilisierung für ein solches Thema wäre aus meiner Sicht jedenfalls, wenn ich das mal sagen darf, ohne die Einbeziehung der Elternvertretung so gar nicht gegeben gewesen. Weil Träger haben ein anderes Interesse, um das auch ganz klar zu sagen. Und hier war die Vehemenz der Landeselternvertretung wichtig für den Prozess und auch wichtig für die Sensibilisierung bis hin zum Minister.
Die Vehemenz sitzt da ja in Person von Herrn Briege. Was sagen Sie denn dazu?
Es war einer der schönsten Momente während der gesamten Verhandlung, als auf einmal unsere Mitstreiterin Anke Mau in die Runde warf, Schließzeit brauchen wir ja nicht mehr, ihr kriegt ja jetzt ohnehin eure Urlaubstage vergütet. Und es allen auffiel, dass es dann eine Doppelvergütung gäbe, wenn die Kita zumacht, aber im Standardqualitätskostenmodell die Urlaubstage bezahlt werden vom
vielleicht,
Land.
Ja,
und von daher müssen wir sehen, dass wir uns auf die wirklich organisatorisch und pädagogisch notwendigen Schließzeiten beschränken. Keine Komplettschließung der Kitas und vor allen Dingen auch keine Konzentrierung in Haupturlaubszeiten.
Okay, da sehe ich schon, da geht der Kopf hoch von Frau Staben-Söth, der Kindergartenleiterin. Sie dürfen.
Ja, also ich kann das teilweise unterstützen. Bei uns im Haus ist es so, dass wir 3 Wochen Sommerschließzeit haben, aber keine Schließzeiten im Herbst und keine im Frühling und eine ganz kurze Schließzeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Ich halte es für unabdingbar, dass Kinder einen Anspruch haben auf 3 Wochen Ferien, auf 3 Wochen keine Institution, auf 3 Wochen frei. Das steht jedem Arbeitnehmer zu und das sollten wir auch unterstützen. Es ist nicht unbedingt abhängig davon, ob die Einrichtung geschlossen ist oder nicht. Denn das kann man sicherlich auch anders gewährleisten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass eine Schließzeit Sinn macht. Sie muss aber immer in Absprache mit den Eltern durch Umfragen und durch Austausch bestätigt werden. Sollte das nicht der Fall sein, könnte man natürlich auch darüber nachdenken, eine sogenannte Notgruppe für Kinder zu machen, wo Eltern es nicht einrichten können.
Aber wenn ich jetzt die Antwort richtig verstanden habe, Herr Minister Garg, an Frau Schafe quasi, dann ist das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen.
Nein, das letzte Wort dazu ist noch nicht gesprochen, aber Ich sag mal so, bei mir hat Herr Briege, haben Frau Mau und die Mitstreiter aus der Landeselternvertretung schon dafür sensibilisiert, dass es in die Richtung geht, wie die Hörerin sich das auch gewünscht hat.
Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend und gleich hören wir noch mal rein, was die Kommunen zu der Finanzierung der Kita-Reform sagen. Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. 5,5 Milliarden Euro vom Bund bis 2022, im selben Zeitraum 481 Millionen Euro vom Land. Mit dem Geld sollen Eltern und Kommunen entlastet werden bei der Kinderbetreuung. Mein Kollege Konstantin Gill hat bei Jörg Bülow, dem Landesgeschäftsführer des Gemeindetages, nachgefragt, was er denn zu diesen Eckpunkten der Kita-Reform sagt.
Erstens ist die nachhaltige finanzielle Entlastung der Kommunen nicht erreicht worden. Der kommunale Finanzierungsanteil ist weiterhin zu hoch und damit ist der weitere Kita-Ausbau gefährdet.
Aber würden Sie trotzdem sagen, der Minister hat einiges an Geld locker gemacht, so wie es vielleicht bisher nicht in der Größenordnung war?
Wir erkennen an und es ist wichtig, dass das Land zusätzliche finanzielle Mittel gibt für die Verbesserung der Qualität, für die Elternentlastung und für die Kommunen. Aber die Kommunen sind für den weiteren Ausbau nur handlungsfähig, wenn der kommunale Anteil der Finanzierung deutlich sinkt und das ist noch nicht erreicht.
Wenn wir den weiteren Ausbau angucken, den haben Sie angesprochen, was kommt da auf Sie zu? Kann man das schon irgendwie einordnen?
Wir wissen, dass wir die Kitas weiter deutlich ausbauen werden. Wir brauchen insbesondere noch mehr Plätze für die unter Dreijährigen. Wir brauchen noch sehr viel mehr Ganztagsplätze. Und wir müssen die Personalstandards verbessern. Dies alles drei wird die Kosten für die Kinderbetreuung in den nächsten Jahren noch deutlich ansteigen lassen.
Ja, Frage an den Familienminister. Was können Sie denn den Gemeinden über 2022 hinaus in Aussicht stellen?
Erstens, dass unser System so durchgerechnet ist und so kalkuliert ist, dass wir eben nicht nur am Ende der Legislaturperiode Schluss machen und nach uns die Sintflut reden oder rechnen lassen. Zweitens, dass sich das Land heute schon sehr deutlich an den Ausbaukosten beteiligt und dass ein Zuwachs der Betreuungskosten kalkuliert ist im System. Denn mit einem hat Herr Bülow ja recht. Es sind nicht nur die neuen Kitas, die gebaut werden oder auch die neuen Krippenplätze, sondern es geht insbesondere auch darum, dass immer mehr Eltern den Wunsch haben nach mehr Betreuungszeiten. Das ist im System sozusagen eingepreist. Also daran hat das Land schon gedacht. Und ich stelle fest, dass bei dem Drahtseilakt auf der einen Seite Eltern durch Deckelung zu entlasten, auf der anderen Seite Kommunen kräftig zu unterstützen und in Qualität zu investieren. Wenn heute die Trägerverbände sagen, es müsste noch mehr Qualität sein, die Eltern sich noch niedrigere Elternbeiträge wünschen oder wünschen würden und die Kommunen sagen, es ist noch viel zu wenig Geld, dass uns der Drahtseilakt mit fast 500 Millionen Euro zusätzlichem Landesgeld, dazu kommen 68 Millionen Euro im letzten Jahr 2022 Bundesgeld obendrauf, glaube ich, durchaus gelungen ist, dass man jedenfalls aus Sicht der Jamaika-Koalition von einem ersten großen Wurf sprechen kann, weil wir das System komplett vom Kopf auf die Füße stellen, ein transparentes System schaffen, ein klar durchschaubares Finanzierungssystem, das diesem Dreiklang gerecht wird. Und ich finde, bei allen Unterschieden bin ich den Beteiligten sehr dankbar für die letzten 15 Monate und ermuntere zur weiteren Arbeit, gerne auch weiterhin in einem munteren Diskurs, der wird gar nicht ausbleiben. Ich glaube, wichtig ist, wenn alle drei nochmal deutlich machen mit dem Land gemeinsam, dass wir erwarten, dass der Bund zumindest seine Mittel über das Jahr 2022 mindestens in der jetzigen Höhe verstetigt. Denn das, was Axel Briege vorhin als Rendite bezeichnet hat, also die Investition in die Chancen, in wirklich gute Startchancen unserer Kleinsten, das ist etwas, von dem profitiert die gesamte Gesellschaft, und deswegen sind auch alle politischen Ebenen aufgefordert, sich verlässlich und dauerhaft daran zu beteiligen.
Dazu passt hier, das sehe ich gerade in der Mail, die noch gekommen ist, warum sind unsere Kinder nicht ausreichend viel Geld wert? Das sind die Gehirne der Zukunft und die sollten schlau werden. Das geht nur mit guter frühkindlicher Bildung. Und dann ist noch eine Mail gekommen von Conny Küskens aus Fockbeck und sie schreibt, die Kita-Reform ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für Einrichtungen, in denen diese Standards noch nicht erfüllt sind, kann bei entsprechender Umsetzung der Reform das ein erster Lichtblick am Horizont der Macht- und Finanzierungskämpfe sein. Einen Punkt würde ich gerne noch unterbringen in der Sendung. Die Frage nach dem Wahlrecht der Eltern. Auch da hat die Kita-Reform eine Veränderung im Blick. Eltern können in Zukunft, wenn das Gesetz denn so kommt, eine Wunschkita wählen. Dafür brauchte es bislang eine Ausnahmegenehmigung, wenn man nicht die vor Ort Kita für sein Kind wollte. Das soll jetzt anders werden, mit Rücksicht darauf, dass es für Eltern manchmal schlichtweg praktischer ist, ein Kind da anzumelden in dem Ort, wo man arbeitet. Richtiger Schritt? Frage an an den Minister.
Ja, logisch. Also Eltern sollen sich in Zukunft nicht mehr rechtfertigen müssen und ihr Wunsch- und Wahlrecht, was übrigens ein bundesgesetzlich verbrieftes Recht ist, auch endlich im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten auch ausüben können.
Wir kommen zum Ende der Sendung, deswegen alle kurzen Schlussstatement. Frau Staben-Süd als Leiterin des Kindergartens Aukrug, fühlen Sie sich mitgenommen auf dem Weg dieser Reform?
Also ich fühle mich auf jeden Fall doch abgeholt und ich denke, das sind die ersten Schritte und es bedarf noch vieler Schritte, um das auszuweiten und zu manifestieren. Und ich denke, es sind viele gute Ansätze in diesem in dieser Entwicklung zu sehen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sie umgesetzt werden und auch so gelebt werden können. Für unsere Eltern, für die Kinder, für alle.
Die Stellvertreterin.
Dem kann ich mich nur anschließen und hoffe auch darauf, dass es wirklich so sein wird.
Und zum Schluss die Frage an den Landeselternvertreter Axel Briege. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis, mit der Bitte um eine kurze Antwort?
Ganz kurze Antwort, aber vorher muss ich kurz noch was korrigieren. Die Aussage von eben, dass es 3 Wochen am Stück Urlaubsanspruch gibt es nicht ganz korrekt, es sind nur 2 und der Urlaub für die Kinder, den bejahen wir, aber den sollen doch bitte die Eltern bestimmen, wann der gegeben wird. Und das Schlusswort, ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Verhandlungen, wir sind noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen, aber wir haben ja noch einen Monat und danach die Anhörungszeit und ich denke, der Rechtsanspruch auf den Kitaplatz und auch die Wunsch- und Wahlrechtsreform, das ist alles schon ein guter Schritt.
Und die Frage an den Minister, wann könnte da ein Gesetz wirklich kommen, noch sind es Eckpunkte?
Wir gehen ins Parlament, also die feste Absicht ist, zum September mit dem Gesetzentwurf ins Parlament zu gehen. Das heißt, ins Kabinett, in die erste Kabinettsbefassung wird der Gesetzentwurf im Mai, also noch vor der Sommerpause, kommen.
Und falls irgendjemand irgendwo eine Menge Geld findet, wir wüssten
nur
jetzt.
Her damit. Ich kann das gut gebrauchen für die Kleinsten.
Vielen Dank an alle Gäste hier aus der Runde. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, was zu einzelnen Aspekten gesagt wurde, dann hier der Hinweis, das gibt es ab morgen als Podcast online auf ndr.de/sh. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Sonntagabend mit meinem Kollegen Tobias Überall. Ich bin Michaela Aßmann, sagt danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.